verso Reggio, il paese più vicino era La Vecchia, qua dove siamo, no, sì, qua è Vezzano. E qualcuno avrà telefonato a un'ambulanza, è arrivata, mi hanno portato all'ospedale. Quello che poi è successo nella locanda...
Dimmi, no, finisci, scusa. Finisce.
Quello che è successo nella locanda, io non l'ho visto, perché io ero dall'altra parte della locanda. Lì li avevano radunati tutti quanti, una parte dietro alla locanda e una parte dentro a un'autorimessa. Lì si sono alla violenza più brutta che ci fosse. Non te lo so descrivere com'è stato. Io l'ho saputo perché l'oste che abitava lì nella locanda, che aveva l'osteria, aveva moglie e figli. Aveva una figlia che aveva 8 anni, io ne avevo 11. Lui è riuscito col buio a entrare subito dentro a questa locanda, a questa autorimessa, che conosceva bene l'ambiente. È entrato per primo con la moglie e la figlia e si è nascosto dentro a un gabinetto.
Sì.
Un gabinetto, sì, come c'era una volta,
sì, esterno.
E da questo gabinetto c'erano quei finestrini così. Lui da lì ha visto tutto quello che è successo dentro questa autorimessa. Li hanno fatti tutti inginocchiare, e poi hanno sparato, li hanno uccisi tutti e poi hanno incendiato, buttato benzina e incendiato, perché era una loro strategia, forse, non lo so, che loro uccidevano e incendiavano, perché lasciavano solo cenere dietro di loro. E questo io l'ho saputo perché l'oste, dentro lì all'autorimessa, quando hanno ucciso tutte queste persone, 32, quello del bimbo lo raccontano, perché poi me l'ha detto l'oste, ma io non l'avevo visto.
Sì.
Comunque c'è stato un... quando li hanno fatti tutti inginocchiare, c'era una mamma che aveva un bimbo di 18 mesi, si è avvicinato a un tedesco che si fermava spesso, lo conosceva, si fermava spesso a bere lì nella locanda, e le ha allungato il bimbo, aveva 18 mesi, salvatelo almeno lui. Ma il tedesco vicino a questo tedesco, che lui l'aveva preso in braccio, gliel'ha strappato dalle braccia e l'ha buttato in mezzo al fuoco vivo. Ecco perché io dico che se ce n'era un altro vicino a quello che mi ha salvato, io non ero qua a quest'ora, perché lui ha disubbidito un ordine. Gli ordini erano uccideteli tutti.
Ich bin dann tatsächlich gefunden worden, irgendeiner ist gekommen mit seinem Pferdekarren, mit seinem Pferdefuhrwerk. Damals gab es keine richtigen Lastwagen, sondern die großen Materialtransporte wurden hier noch von der Zivilbevölkerung mit Pferdekarren durchgeführt. Ich bin auf diesem Pferdekarren gelegt worden in einer großen Holzkiste, die hier zur Weinernte benutzt werden, so längliche, grobe Holzkisten, und bin dann Richtung Stadt, Richtung Krankenhaus gefahren worden von diesem Pferdegespann. Ein Krankenwagen ist uns entgegengekommen, und ich bin umgeladen worden und ins Krankenhaus gebracht worden in der Stadt Reggio Emilia, beziehungsweise kurz vor Reggio Emilia. Im Krankenhaus habe ich dann in den Tagen drauf den Wirt des Gasthofes getroffen, der auch verletzt war, und der mir erzählt hat, was auf der anderen Straßenseite in seinem Gasthof alles passiert war. Denn davon habe ich ja gar nichts mitgekriegt, denn ich war längst verletzt, mit 3 Kugeln im Leib unten am Fluss. Die Deutschen haben alle Leute, die sie gefunden haben, aus dem Gasthof rausgetrieben, haben sie links neben den Gasthof in so eine Art große Garage gebracht, wo die Pferdefuhrwerke auch unterstanden, je nachdem. Haben die Leute sich hinknien lassen und haben sie dann hingerichtet, Benzin gegossen und auch dort die Leichen angesteckt. Da der Wirt natürlich derjenige war, der seinen Gasthof am besten kannte, hat er, als sie in die Garage getrieben wurden, dafür gesorgt, dass er mit Frau und Kind, er hatte ein 8-jähriges Mädchen, ich war damals 11, die war 8, dass sie als erstes in die Garage gingen und dadurch hinten standen vom deutschen Gesichtspunkt aus, ja, die Leute in die Garage drängten. Ging er zuerst rein, aber am meisten von den Deutschen weg. Denn er wusste, dass es dort das externe Klo von seinem Gasthof gab. So ein Mini, so groß wie dieser Tisch vielleicht. Ein Quadratmeter Plumpsklo außerhalb, so wie das vor 100 Jahren eben war oder vor 80. Da hat er sich drin verbarrikadiert mit Frau und Kind und hat aus dem kleinen Spion, wie man es nennt, Fenster gesehen, was vor seinem Klo passierte, was die Deutschen dort anrichteten. Und hat unter anderem gesehen, dass jüngste Opfer war ein paar Monate altes Kind, dass die Frau einem der Soldaten, die öfters schon mal angehalten hatten und was getrunken hatten in dem Gasthof, die wusste, dass ihre letzte Stunde geschlagen hatte, versucht hat, ihm das Baby zu geben, das auch ein deutscher Soldat angenommen hat, und dann aber am Ende ins Feuer geschmissen hat, weil ja der Befehl war, alle zu töten. Und insofern denke ich eben, guck, der hat das nicht gemacht, weil er eben seinen Offizier neben sich hatte, der ihm das dann abgenommen hat, während der mich gerichtet hat, vielleicht ist nur machen konnte, weil er eben alleine war. Denn Befehle muss man in der Armee theoretisch, damals meinte man, muss man die ausführen. Poi l'host riesce a arrivare in ospedale.
Sì. Dopo l'host che era nascosto lì con la famiglia, con la moglie e la figlia, dentro questo gabinetto aveva visto tutto, ha fatto uscire prima i tedeschi, hanno fatto quello che hanno fatto, vabbè, poi hanno incendiato. Prima uscite voi due, perché poi lì dietro la locanda c'è subito il bosco.
Sì, c'è ancora oggi così.
Sì, uno fa presto a uscire e nascondersi perché c'è il bosco di Monteduro. E lui è uscito per ultimo, però quando lui è uscito un tedesco l'ha visto, ha sparato e le ha sparato in viso. E dopo lui è riuscito lo stesso a scappare, è arrivato alla prima casa del vicinato, dove c'era vicino, e ci siamo trovati, io ho saputo di quello che era successo nella locanda perché io non c'ero, dall'host, perché ci siamo ritrovati tutti e due all'ospedale, perché lui l'hanno portato anche lui all'ospedale e io ero ricoverata all'ospedale.
Der Wirt hat dann Frau und Kind durch das rückwärtige, etwas größere Fenster aus diesem Mini-Toilettenbereich rausgequetscht und die sind berghoch, da ist direkt Baumbestand, da ist direkt Wald hinter, die sind weggelaufen. Er hat natürlich erst sein kleines Mädchen und seine Frau da rausgehen lassen. Die sind gesehen worden. Insofern, als er dann als Dritter rausgeklettert ist und hochgelaufen ist, haben sie auf ihn geschossen, haben ihn erwischt, haben einen Gesichtsdurchschuss ihm zugefügt, den er aber überlebt hat. Insofern ist er im Krankenhaus gelandet, ist weitergelaufen bis zu einem ersten Gehöft, das da oben etwas oberhalb steht, ist dann von den Leuten aufgenommen worden, ins Krankenhaus gebracht worden. Dort haben wir uns dann getroffen, ich und der Wirt, und dadurch weiß ich, was in seinem Gasthof passiert ist, weil der mir das dann alles erzählt hat.
Sentiamo se vogliono continuare, sì, se vogliono fare qualche domanda.
Qualche domanda, perché poi non lo so, qualche cosa. Sai, io poi ho fatto un riassunto del loro.
Also eilig nicht, aber ich weiß nicht, ob ihr Fragen habt, ob sie noch was erzählen soll, ob ihr noch was andere Aspekte wissen möchtet.
No, io ho una domanda, cioè, visto questa brutale vendetta che c'è stata da parte dei tedeschi, secondo lei gli impegni partigiani sono valsi la pena in generale, anche non solo, ci sono stati passati solo qui, anche in generale in Nord Italia?
Cosa? Dimmela tu.
Visto la vendetta tedesca, le azioni partigiani valsero la pena o sarebbe stato meglio non far niente?
Sì, questo io l'ho pensato, però non, io per 70 anni non ho mai raccontato questa cosa a nessuno, però dentro di me io ho pensato che se loro, se quei due partigiani lì, a parte che anche loro erano molto giovani, inesperti, e è successo questo, però se loro lasciavano passare la camionetta non succedeva niente. Questa è stata un po' la causa di quello che hanno fatto la vendetta. Però si sapeva che ogni tedesco ucciso, 10 civili dovevano essere fucilati.
Die Frage war, ob sich Partisanenaktionen denn dann überhaupt lohnen, wenn man am Ende so eine Vergeltungsaktion kassiert. Ja, hoffe, habe ich die Frage einigermaßen wiedergegeben. Und die Antwort von Lilly, von Liliana war eben, ja, das denkt man natürlich dann in diesem Kontext auch, wenn die beiden die Schmiere gestanden haben, das Auto einfach vorbeifahren hätten, das Militärfahrzeug einfach fahren gelassen hätten, wäre vielleicht besser gewesen. Auf der anderen Seite waren das junge Kerle, die keine Experten waren, die beiden Partisanen. Insofern ist das natürlich ein Gedanke allerdings, der einem manchmal kommt. Ich habe auch deswegen habe ich jahrzehntelang nicht darüber geredet. Nicht darüber reden wollen.
Lei ha appena detto che per 70 anni non ha raccontato quello che gli è successo. Cos'è stata poi la spinta che
ti ha fatto parlare?
Che le ha fatto parlare?
Ma è stata perché ho due figlie, per cui mi sono sposato, ho due figlie, che hanno insistito parecchio perché mio nipote è giornalista. E hanno insistito parecchio perché io raccontassi questa cosa, perché dicevano è una testimonianza che rimane, perché gli anni passano, dei testimoni non ce n'è più così tanti ancora. E hanno insistito parecchio perché, però io pensavo, perché a me quello che dà fastidio molto è l'indifferenza della gente. E allora dicevo, ma cosa vuoi che interessi agli altri quello che è successo a me? Ognuno ha i suoi problemi, ognuno ha le sue... Perciò non ne parlavo mai con nessuno.
Mi ricordo bene, Lili, che anche con tuo marito non ne avevi parlato.
No.
Mi ricordo bene.
Io non ne parlavo mai con nessuno, ma neanche con le mie migliori amiche. Diceva una cosa mia, è successa a me, io dicevo magari agli altri non le interessa, ma invece quando è uscito questo libro, è un libricino, perché poi praticamente io ho scritto il diario della mia, quello che era successo, insomma, non ho raccontato né più né meno di quello che era successo, ma non pensavo che interessasse.
Sì.
Quella lì è la prima edizione. Io poi non lo porto mai, ce l'ho a casa un libro, però mi scordo.
Ich hab da nie drüber reden wollen, weil die Gleichgültigkeit der Leute für mich grauenhaft war. Und da man die riskierte, wollte ich dieses Risiko eben nicht eingehen. Ich habe da mit meinem, ich hab noch mal nachgefragt und sie hat gesagt, ja, hast recht. Ich habe mit meinem Ehemann da nicht drüber gesprochen. Ich habe mit meinen besten Freundinnen da nicht von erzählt. Weil ich nicht riskieren wollte, dass dem mit Gleichgültigkeit letztendlich begegnet wird, dieser Geschichte. Und ich habe immer gedacht, das ist meine Geschichte. Und die anderen denken an ihr Leben, an ihre Problemchen und jeder hat seine Probleme und ich will meine nicht so anderen Leuten, denen das am Ende egal ist, erzählen. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Und dann haben wir aber Jahrzehnte später eben, als ich längst verheiratet war, Kinder hatte, die erwachsen geworden waren, ein Neffe, der Journalist ist und so, dann hat die nächste Generation sozusagen mich gedrängelt, ein kleines Buch meiner Erinnerungen an die Tage damals zu schreiben. Ja, einmal Moment, ihr hattet irgendwie, hat sich erledigt? Im Positiven hoffe ich.
Ja, nee, ich habe am Anfang gar nicht verstanden, was die Frage war.
Okay, jetzt, okay, ist alles klar.
Ja.
Gut.
E quindi questa, diciamo, paura o il fastidio della indifferenza, cioè, cos'è cambiato che lei adesso invece ha deciso di continuare a fare le testimonianze e a raccontare la sua storia? Cioè, cos'è che è cambiato, diciamo?
Ma subito è stato molto pesante per me, perché incontrare tanti ragazzi nelle scuole, io non ero abituato a parlarne, per me è stato un po' pesante. Però vedo che i ragazzi sono tutti anche di terza media, che sono già ragazzi che sono pieni di fantasie, di cose, però sono molto interessati, perché io li ho sempre trovati molto gentilissimi, molto silenziosi, fanno tantissime domande, perché per loro sembra una cosa impossibile che sia successa.
Quindi la temuta indifferenza. La indifferenza temuta, alla fine non l'hai riscontrata quando hai cominciato,
no.
Non la stai riscontrando oggi?
No, no, adesso no.
E questo ti dà la possibilità di farlo?
Sì, mi dà la possibilità di farlo, poi vedo che sono interessati, che ti fanno tante domande, perché le dico sempre: ragazzi, ma la guerra non porta niente di buono, la guerra porta morte, distruzione e miseria, quello che portano è questo, perciò... Voi che siete le nuove generazioni dovete capire, poi adesso avete anche i mezzi di vedere cosa sta succedendo con le guerre. Io non sapevo niente, io non, come vi ho detto, per me è stata una cosa quasi impossibile, perché allora anche le notizie, perché ci sono state delle stragi qua molto, perché poi anche dopo nel 94, quando hanno trovato il 94.
L'armadio della vergogna?
L'armadio della vergogna. Era un armadio che a Roma era stato messo con le ante contro il muro, perciò non si apriva. E nel 1994, perciò era già passato del tempo.
50 anni.
Era già passato tanto tempo. E il procuratore della... Il procuratore sulla Spezia era,
Dopo era la Spezia, sì.
Ma avevano invitato, che c'ero andata con le scuole, la terza media, con la prof Lollico di Bezzano. E mi hanno fatto vedere che dentro questo armadio, quando gli alleati, è finita la guerra, vabbè, loro prima di andare via hanno lasciato tutti i fascicoli delle stragi fatti qua in Italia, dai tedeschi, per il Marzabotto, lì addirittura il paese, Sant'Anna di Stazzeva, lì alla Bettola c'era quello, ha fatto quello che c'era solo due case, la locanda e la casa dei miei nonni. E scusate, ma sono raffreddata. Perciò ci sono andata, loro me l'hanno fatto vedere, erano ancora scritti tutti in inglese, che li avevano lasciati gli alleati quando sono ripartiti. E perciò lui ha detto, il procuratore mi ha detto che lui ha fatto delle ricerche, ma di quel gruppo di partigiani, scusate, di quei tedeschi, erano già un po' più avanti con l'età. Dopo tanti anni
non erano più in vita e
non c'erano quasi
con la morte del reo si estingue il reato. Sì.
Poi io non so neanche se magari quel tedesco che si è ritornato in Germania se ha raccontato alla sua famiglia quello che era successo. Sono cose che adesso però ci sarebbero i mezzi per cercarlo, però è passato tanti anni che... Lui non c'è più di sicuro, perché io avevo 11 anni, c'è nel 93, Lui era già militare.
Aveva 110 adesso, sarà difficile.
Avrebbe 110 o 120.
Muss mich bei ihr bedanken. Ich habe eben einen Satz vergessen zu übersetzen, nämlich dass sie gesagt hat, der, der mich an die Straße getragen hat, ich weiß ja gar nicht, ob der das Kriegsende erlebt hat. Von den Deutschen sind ja auch ein paar und nicht nur ein paar gestorben und hier gestorben und auch von den Soldaten. Insofern, von wegen, ich hätte den gern mal wieder getroffen, ich hätte den mal gefragt. Wer weiß, A, weiß ich nichts über den. Zweitens, wer weiß, ob der überhaupt nach Deutschland zurückgekehrt ist. Das kam jetzt nochmal das Argument, weil sie über die 90er Jahre gesprochen hat, in denen sie angefangen hat mit dem Buch Ende der 90er, Anfang der 2000er und mit Zeitzeuginnen Gesprächen. Denn, kommt zur Übersetzung zurück, sie sagt, diese Gleichgültigkeit, die ich befürchtet habe, jahrzehntelang, würde ich sagen, dass mir die so nicht begegnet normalerweise. Auch wenn ich in Schulklassen gehe mit sehr jungen Leuten, also in Italien gibt es ja die sogenannte Mittelschule, Terza Media hat sie von gesprochen, die Leute werden dann also 8. Klasse, also 13, 14 Jahre alt. Also normalerweise sind die sehr interessiert und sind sehr fitte Leute und wissen schon total viel und sind vorbereitet manchmal und machen Fragen, stellen Fragen und sind überhaupt nicht gleichgültig, und sondern aufmerksam und hören zu und reden hinter mit mir, und das gibt mir dann sozusagen die Motivation und die Entscheidungskraft, die Motivation, sowas weiter zu machen. Und ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass dieses Thema rausgekommen ist. Ich bin weiterhin am Übersetzen. Des Kriegs gegen die Zivilbevölkerung, weil um 1994 herum, in einem Kontext besonderer Art der Zeit, ein großer Aktenbestand in der Militärstaatsanwaltschaft Rom gefunden worden ist. Der sogenannte, ihr habt es gehört, Armadio della Vergogna, der Schrank der Schande, so wurde er genannt, also ein Schrank, ein Aktenschrank, der verschlossen war und nicht benutzt worden ist jahrzehntelang, sondern, so wird immer gesagt, falsch rum ging, mit den Türen zur Wand gedreht worden war, damit man ihn nicht aufmachen kann, und in dem Hunderte und Hunderte von Ermittlungsakten waren über Massaker an der Zivilbevölkerung. Nach Kriegsende hat die alliierte englische Militärpolizei Ermittlungen geführt zu Kriegsverbrechen in Italien, hat Hunderte von Akten angelegt und das der italienischen Militärstaatsanwaltschaft dann übergeben, die damit nichts gemacht hat, sondern die Dinger versteckt hat und versucht hat, eben niemanden möglichst anzuklagen und zu verurteilen. Das ist in den 90er Jahren, also mit 50 Jahre Verspätung, aufgeflogen, rausgekommen, und dann hat man angefangen, das überhaupt zu einem Thema zu machen, dieses Krieg gegen Zivilbevölkerung. Es gibt ja in ganz Italien Beispiele, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema sind die beiden größten Beispiele, wo sie Hunderte und Aberhunderte von Leuten aus ihren Häusern geholt haben und hingerichtet haben. Bettola waren halt nur zwei Häuser, der Gasthof und das meiner Großeltern. Insofern sind es dann nur, in Anführungsstrichen, nur 32. Aber das war eben eine Art der Militärstrategie der Deutschen damals, die dann Thema geworden ist und dadurch dann auch mein Zeitzeuginnen sein ein bisschen mehr oder mehr Beachtung und Respekt erfahren hat. Vielleicht, ja, wie ich mache sowas sehr ungern, weil eigentlich sind das Momente, die man sehr selten hat im Leben, mit solchen Leuten zu sprechen. Ich glaube, ich leidet ein bisschen an ihrer Erkältung. Ich würde es, wir stellen jetzt natürlich noch die Frage und so, aber nicht mega lange machen, würde ich mir erlauben zu empfehlen. Sì, sì. Ma tu avevi ancora una domanda, facciamo l'ultima domanda.
Un momento critico come adesso. Dai.
Ti fa male, lo
so. No, mi fa male. Mi dà fastidio. Puoi dare fastidio anche loro.
Dopo l'ospedale, è finito il periodo in ospedale, cosa hai fatto?
Sono andata a casa, mi ha ospitato un mio zio che era il fratello di mio padre. Quando sono entrata dove abito anch'io adesso ancora, nella casa lì di mio zio. Lui, i tedeschi le avevano sequestrato, aveva una casa molto grande, aveva una stanza grandissima, gliela avevano sequestrata, presa, e avevano fatto un ambulatorio perché erano della Croce Rossa. Quando io sono entrata, che da dentro in casa avevo la testa fasciata, la gamba ingessata, perché poi il medico, siccome c'erano pochi letti nell'ospedale, aveva detto a mio zio, la mandiamo fuori, però una volta alla settimana deve venire, me la deve portare per medicarla. Lui le ha promesso che lo faceva, però quando sono entrata dentro la casa di mio zio, un tedesco, no, era austriaco, era un medico austriaco, parlava molto bene l'italiano. Allora ha chiesto a mio zio cosa mi era successo. Lui per paura le ha detto, è stato il bombardamento, era stata sotto al bombardamento, mi ha fatto entrare dentro l'ambulatorio, mi ha sfasciato, guardato le ferite, poi ha chiamato mio zio e ha detto queste non sono ferite, schegge, queste sono pallottole di mitra. Però da quel giorno io non sono più ritornata all'ospedale a farmi medicare, perché mi ha sempre medicato lui. Mi medicava un po' alla militare, ma io avevo paura e non dicevo mai, ahi, mi hai fatto male o meno, mi fa male. Però sono guarita benissimo, perché io i segni delle pallottole ce li ho, le cose, però non mi hanno mai dato fastidio questi anni, perciò mi ha medicato molto bene.
Ich bin ziemlich schnell aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es gab wenig Krankenhausbetten, es gab viel Bedarf. Insofern bin ich nach Hause geschickt worden zu einem Onkel, der hatte ein Gehöft in dem Ort, wo ich nach wie vor wohne. Da der ein Gehöft hatte, hatte der also ein bisschen Platz, und wie das damals üblich war, hat die deutsche Besatzungsmilitärmacht einen Teil seines Gehöfts beschlagnahmt und hatte der auch noch deutsche Truppen im Hause, wo ich dann ankam, was mich natürlich sehr beunruhigt hat, mir sehr viel Angst gemacht hat. Dort, es war allerdings eine Rote Kreuz, also eine Sanitätereinheit. Der Oberarzt sozusagen dieser Sanitätereinheit hat mich gesehen, logischerweise, und hat dann zu meinem Onkel gesagt, was hat denn das kleine Mädchen? Und dann hat er gesagt, ja, die hat Bombensplitter bei einem Bombenangriff mitbekommen. Dann hat der Arzt gesagt, ja, das gucke ich mir mal an, vielleicht kann ich dem ja helfen. Dann hat er ihr die Verbände abgenommen, hat er mir die Verbände abgenommen und hat dann gesagt, ihr könnt mir was erzählen, Bombensplitter, das ist Maschinenpistolenmunition, was ist gelogen. Ich kümmere mich um das Mädchen. Und sie hätte eigentlich mehrfach die Woche ins Krankenhaus in ambulante Wundpflege gemusst. Der hat gesagt, da gehst du nicht mehr hin, ich mache das. Und der hat mich täglich gepflegt. Sehr streng, sehr militärisch. Ich hatte mega Schiss. Ich habe nie gesagt, aua, wenn er mir irgendwie Salbe aufgetragen hat. Aber der hat mich wunderbar gepflegt. Ich habe nach wie vor 3 Narben am Körper. Aber die Wunden an sich haben mir nie Schmerzen bereitet. Und das habe ich diesem österreichischen Arzt der deutschen Wehrmacht zu verdanken. Ich gebe noch, wenn es dir recht ist, was dazu, um es kürzer zu gestalten, weil sie gerade so ein bisschen leidet. Ja, ist das okay?
Vuol dire anche che l'oste, la famiglia dell'oste non è...
Noi ci dobbiamo... Adesso, in primavera ci andiamo.
Sì, perché poi me l'aveva già chiesto.
Sì, sì, lo so. Sono mesi che lo diciamo.
Appunto.
Io dico?
Puoi dirlo.
In Kürze 2 Sachen, die ich mir erlaube, dann direkt zu sagen. Danach kommt sie in ein Kinderheim, in ein Waisenhaus, jahrelang, bis sie volljährig ist. Und hat sich so richtig, glaube ich, mit einer unglaublichen Energie, die sie nach wie vor hat, durchgebissen. Und immer gesagt hat, ich wollte einfach ein normales Leben führen, hat sie in anderen Zeitzeugengesprächen gesagt. Und sozusagen... mich nicht unterkriegen lassen. Und insofern habe ich mich nicht damit beschäftigt, mich selbst zu bemitleiden, sondern gemacht. Ich wollte einen netten Mann haben, habe ich gekriegt. Ich wollte nette Kinder haben, habe ich gekriegt. Ich wollte nette Enkelkinder, inzwischen, wie heißt das dann, Großenkel, die nächste Generation haben. Das wollte ich. Einen Beruf haben, eine Freundin haben. Ich wollte nicht aufgeben. Aber sicherlich, die Jahre hinter im Waisenheim haben sicherlich dazu beigetragen, dass sie jahrzehntelang komplett geschwiegen hat. Sie hatte einfach die ersten 10 Jahre sowieso keinen, mit dem sie darüber hätte reden können. Was sie gesagt hat, es gibt ja das Mädchen auf der anderen Straßenseite, die 8-jährige Wirtshaustochter, die überlebt hat auch. Die hat sich nie gemeldet, obwohl die nur ein paar Kilometer weiter wohnt. Als es ein Buch vom Historico, von unserem Geschichtsinstitut, als wir das gemacht haben vor 10 Jahren, habe ich, also nicht in diesem Fall ich, wirklich ich, Matthias, haben wir die gefunden, dass es die noch gibt, die Wirtshaustochter, und haben die mal angerufen und die hat mich am Telefon beleidigt und gesagt, ich habe überhaupt keine Lust mit euch zu reden vom Historico-Institut und ich will nichts mit euch zu tun haben und mich interessiert die ganze Geschichte nicht, da wird immer nur Blödsinn erzählt. Und dann hat sie mich am nächsten Tag nochmal sogar zurückgerufen, die alte Dame, und hat gesagt, und ich will, will ich mich nicht von dir interviewen lassen, aber wer, du schreibst das, ich will auch nicht, dass ihr schreibt, dass ich nicht reden will. Haben wir so gemacht, am Ende haben wir das Buch gemacht, ich habe ihr das Buch in jedem Fall nach Hause geschickt und ein halbes Jahr später werde ich von der nächsten Generation auch dort, von der Tochter der 8-Jährigen, die inzwischen ja auch 85 ist oder war, kontaktiert und gesagt, gutes Buch, hat uns sehr gefreut von der Familie und so weiter. Und daraufhin hat Liliana dann irgendwann mal zu mir gesagt, pass mal auf, Matthias, dich hat sie ja zum Teufel geschickt, aber gib mir mal die Telefonnummer, ich rufe die mal an. Dann habe ich ihr die Telefonnummer gegeben und dann hat Liliana beide angerufen und dann hat das natürlich funktioniert, dass die beiden sich jetzt ein paar Mal getroffen haben, dass sie zum ersten Mal zur Gedenkveranstaltung, die jährlich stattfindet, auch gekommen ist, das andere Mädchen, was inzwischen 90 ist sogar. Und seit ein paar Monaten sagt Liliana Matthias, sie hat jetzt sogar gesagt, dass wenn du mit mir kommen würdest, sie dann auch mit Historico, mit Matthias dann mal reden würde. Insofern haben wir das jetzt immer wieder rausgeschoben und müssen das jetzt im Frühling wirklich mal machen, dass wir zusammen zu dieser anderen alten Dame gehen, die im Haus gegenüber wohnte und damals, als sie 11 war, eben 8 war. Und da hat nie drüber reden wollen bis heute.
Lei un po' le ha dato fastidio.
Vediamo col caffè collettivo che faremo cosa viene fuori.
No, ma forse adesso.
Grazie al tuo lavoro diplomatico.
Beh, diplomatico, io le ho solo chiesto se vieni anche tu. Ho detto sì, io vengo con lui, vengo a fare il badante.
Sì, esatto.
Il badante.
A te, a me, sì, esatto. Sie kommt dann als Begleitschutz für mich.
No, lei non lo vuole sapere assolutamente. Poi ha cominciato a venire lì a commemorazione.
Dopo la
telefonata.
Sentiamo la canzone per chiudere, Roberto, va bene? Va bene?
Se qualcuno di loro
lo
conosce o conosce.
Sie hat mehrere Kinder, Enkelkinder, Nichten, Neffen und so. Es gab nicht nur den Journalisten und andere, sondern es gab auch einen Musiker in ihrer Verwandtschaft. Okay. Es gab auch einen Musiker in ihrer Verwandtschaft, dadurch von einer Gruppe, die in den 90er Jahren, 2000er Jahren sehr bekannt war, sehr, sehr bekannt war in Italien und dieses Lied gemacht hat. La Pubblicità.
Quando
dopo, facciamo dopo.
Parliamo lontano.